glaube, wir sind da, Leute. Ich glaube, wir sind da. Noch sehr viel Nebel, sehr viel Wolken. What? What? Das ist ja absolut der Wahnsinn.
Wer hier gerade so überwältigt ist, das ist unser Reporter Vincent Dehler. Denn er war auf einer Reise zu beeindruckenden Naturphänomenen, um herauszufinden, was hinter blauer Lava steckt und warum sich in einem See unzählige Quallen befinden. Was er dabei erlebt hat, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Folge Galileo Experience.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo Vincent, ich freue mich erstens schon total darauf, was du gleich zu deiner Indonesien-Reise erzählst. Aber meine erste Frage wäre erstmal, wie viel Kind bist du?
Oh, wow, also erstmal hallo. Direkt mit so einer Frage einzusteigen. Ich glaube, dass mein Humor durchaus noch pubertäre Zwänge hat, schon fast.
Würde ich zustimmen.
Und ich glaube, so ein bisschen Kind bin ich schon noch immer. Und werde ich wahrscheinlich auch immer sein.
Also diese Naturphänomene sind an sich schon mal total beeindruckend. Ich erinnere mich daran, wie spannend das ist. Und das erlebt man, glaube ich, wenn man Kinder hat, nochmal ganz anders. Dinge, die man das erste Mal macht. Mhm. Also so Erfahrungen, die man macht, die einen so überraschen, die so neu sind, dass sie einen berühren und dass sie einen auch in einer Tiefe berühren, die man nicht kennt. Und ich glaube, das hat man als Kind jeden Tag, weil man immer wieder Dinge neu macht.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was ich so faszinierend finde an deinem Job, dass du solche Erfahrungen immer wieder aufs Neue machst.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, es gibt viele Privilegien, die so einen Reporterjob ausmachen. Und eins davon, und es ist sehr weit oben, ist tatsächlich die Tatsache, dass man sehr viele Dinge das erste Mal macht, sieht, einfach merkt, was hier gerade los ist. Es ist zum allerersten Mal. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie oft macht man das im Alltag? Wirklich eine Sache das allererste Mal wieder. Und wie du sagst, in der Regel macht man das als Kind so, dann erfährt man ganz viele neue Sachen auf einmal und sieht Sachen das erste Mal. Und ja, in unserem Job ist das tatsächlich sehr häufig so, dass man halt eben Dinge das erste Mal sieht und sich davon halt eben auch so ein bisschen treiben lassen kann. Genau diese Besonderheit und das, was es halt eben ausmacht, etwas das erste Mal zu erleben, Das ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt.
Es berührt einen, oder? Ja. Es berührt einen da, wo man lange nicht berührt wurde, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist genau. Also man merkt aber auch, und das ist ja das Schöne daran, gerade wenn es darum geht, diese Naturphänomene, die wir uns angeguckt haben, genau das zu sehen, dass die Natur, ja, die ja die Dinge so macht, wie sie möchte, nicht wie, also in der Regel zumindest, und dass man sich davon einfach wirklich auch faszinieren lässt. Um zu sagen, ey Leute, was hier möglich ist oder was die Natur schafft und in der Lage ist, sozusagen irgendwie in ihrer Schönheit uns zu zeigen, das ist halt also unglaublich. Und es gibt, glaube ich, kein Privileg, dass diesen Job quasi mehr ausmacht, als genau das zu haben, immer wieder die Möglichkeit zu bekommen, Dinge das erste Mal zu sehen, das erste Mal zu erleben. Und dann natürlich aber eben auch für Zuschauer, Zuhörer, innen natürlich auch zu transportieren.
Dann nimm uns doch mal mit. Also man ist wahrscheinlich schon ein bisschen aufgeregt, bevor man in den Flieger steigt. Fragt sich, ob man alles dabei hat, was man braucht zum Beispiel.
Ja.
Und dann sitzt man im Flieger und dann landet man. Und dann sind es ja ganz viele Sachen, die auf einen einströmen. Also sei es von Gerüchen über Menschen, die man mitbekommt, über eine Atmosphäre, die anders sich immer das Gefühl, dass die Farben anders sind, wenn man im Ausland ist zum Beispiel.
Der Geruch. Das ist eins der ersten Sachen, also ne, wie du sagst, du steigst in den Flieger, hast natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und der Flug an sich ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Spannende, aber was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich auch im Flieger sitze, gucke ich mich so ein bisschen um, so, wer sitzt denn da noch? Also ich weiß ja, mit welcher Aufgabe ich in dem Fall jetzt nach Indonesien gereist bin, weil ich mir zwei Naturphänomene angucken wollte. Das ist zum einen der Ijen-Vulkan, der angeblich blaue Lava spuckt, und das andere ist ein Quallensee. Der See ist jetzt nicht einfach irgendwo, sondern der ist innerhalb des Meeres. Also der ist quasi nur von einem alten, ja im Prinzip so eine Art Krater umgeben. So, aber in diesem Quallensee leben tausende Quallen. So, das waren erstmal diese zwei Naturphänomene. Ich wusste, mit welcher Mission wir da hinreisen als Team. Und dann guckt man sich so um und denkt so, was machen die anderen Leute hier? Und das ist ja auch schon fast das erste Mal. Ne? Einfach dieses Erleben, machen die Urlaub? Machen die, also was machen die hier gerade? Und da fängt es dann eigentlich schon an. Und ja, klar, dann sitzt du im Flieger und denkst dir so, Mensch, was kommt jetzt auf uns zu? So, und dann steigst du, in dem Fall sind wir in Jakarta aus dem Flieger gestiegen. Mhm. Und dann fängst du schon an, okay, ne, die Lärmkulisse ist schon mal eine andere. Die Menschen sind eine andere, das Temperament auch davor. Und einfach, wie Dinge einfach passieren. So, das ist schön, das ist irgendwie auch spannend. Manchmal auch ein bisschen ärgerlich und nervig, wenn man ehrlich ist. Also es gibt auch Dinge, die jetzt, wo man sagt, oh, muss das jetzt sein? Gerade wenn man als Kamerateam reist, ist das nicht immer so einfach, ne, mit wirklich Filmequipment ins Land zu bringen. Ne, hast du das Visum, stimmt damit alles? Wir arbeiten ja auch vor Ort immer mit Leuten zusammen, die das für uns organisieren, die Sprache sprechen, die dann auch Ansprechpartner sind vor Ort. Und das funktioniert dann eigentlich in der Regel schon. Und dann gehst du aus dem Flughafen raus und oft ist es tatsächlich der Geruch, finde ich, der, den man das erste Mal irgendwie so spürt. Das ist natürlich in Indonesien in der Regel sehr, so eine schwüle Atmosphäre, es ist sehr warm, man fängt sofort an zu schwitzen, sobald sich die Flughafentüren irgendwie öffnen, weil drin alles runterklimatisiert ist auf 18 Grad und draußen sind es gefühlt 36 und dann dauert es genau eine Sekunde und dir läuft quasi aus jeder Pore die Schweißtropfen raus. Aber auch das ist ja eine Erfahrung und die wird auch ehrlich gesagt jetzt nie unspannend, ehrlich gesagt. Also selbst obwohl man jetzt in Indonesien war ich jetzt schon ein paar Mal und weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, aber es ist trotzdem immer wieder aufs Neue, denkt man sich so, ja, das ist schön, der Planet dreht sich ja weiter außerhalb unseres Kosmos, so außerhalb seiner eigenen Bubble und das ist, diese Erfahrung wird nie, hoffentlich, toi toi toi, wird nie irgendwie langweilig.
Und dann, das heißt, der nächste Step ist ins Auto, ins Hotel und am nächsten Tag wird gleich gedreht.
Ja, wir sind direkt weitergefahren. Also die erste Station war eben der Ijen-Vulkan. Das ist also einer von unzähligen Vulkanen auf Indonesien und dem Inselstaat Indonesien auf der Insel Java gelegen. Heißt, wir mussten erstmal, ich glaube, bestimmt 6-7 Stunden Auto fahren, eine Fähre nehmen, um dann erstmal an dem Ort anzukommen, wo wir dann tatsächlich ins Bett gehen sozusagen, weil es ja doch eine lange Reise ist. Mhm. Und man sich am nächsten Morgen schon relativ zeitig, aber auch vorbereitet auf den Aufstieg. Weil für uns war schon auch Anfang an klar, wir können da eigentlich mit einer Sondergenehmigung auch tagsüber hoch, weil die Touristen, die ja auch dorthin kommen, um dieses Phänomen zu bestaunen oder auch den Sonnenaufgang, der da oben sensationell ist, die dürfen erst abends hoch oder die gehen in der Regel nachts hoch, so 2-3 Uhr, aus mehreren Gründen, vor allem weil es halt ein bisschen kühler ist und weil der Sonnenaufgang eben so spektakulär ist, dass du natürlich den Sonnenaufgang möchtest, der dann irgendwann zwischen 5 und 6 passiert und deshalb musst du halt einfach auch schon früh hoch. Weil wir aber dieses Geheimnis hinter dieser blauen Lava ja lüften wollten, hatten wir eine Sondergenehmigung. Das heißt, wir durften vorher hoch und ein stundenlanger Marsch tatsächlich, also bergauf, der sehr kräftezehrend ist, den man auch nicht alleine macht. Wir haben auch Leute vor Ort, die dann uns das Equipment einfach tragen helfen, weil es natürlich einfach viel ist. Und ja, Leute, man braucht die auf einen aufpassen und es ist auch nicht gerade ungefährlich, da hochzugehen. Und deshalb geht's dann am nächsten Tag geht's los und wir machen uns auf den Ijen-Vulkan.
Und euer Kontaktmann war Ari, genau, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann, der hatte noch wieder Leute dabei, die euch
auch geholfen haben. Richtig, also Ari ist unser Übersetzer gewesen. Das heißt, der kümmert sich im Vorfeld um die Visa und übersetzt für uns und nimmt die Leute, kontaktiert die von dem Nationalpark. Wir wollen das machen. Wir brauchen Ansprechpartner, wir brauchen Interviewpartner. Wir brauchen Drehgenehmigungen. Um das kümmert sich Ari und der kümmert sich auch gleichzeitig um eine Crew vor Ort, die uns jetzt beim Tragen hilft, die vor Ort aber auch Dinge für uns organisiert, die auch irgendwie einfach Teil unseres Teams dann in dem Moment ist.
Und der hatte auch gleich nicht die allerbeste Nachricht für euch.
Yeah, we have lucky because last 10 days this volcano is closed for everyone.
Because of the activity.
Yeah, the activity.
Ja, was für ein Glück, oder?
but does this mean that we could get into an interruption? No.
Probably not.
Probably not, yeah. Okay. But we cannot guarantee, because it can happen anytime.
Das ist halt eben genau das Problem. Ne? Wir haben ja mit der Natur zu tun. Und die Natur macht Dinge, wie sie möchte, sozusagen. Ja, die sagt jetzt nicht, oh, jetzt kommt ein Kamerateam, dann wird der Vulkan hier mal nicht ausbrechen. also das heißt, in dieser Region, die wahnsinnig aktiv ist, was Vulkane anbelangt, kann es natürlich jederzeit soweit sein. Also es gibt natürlich Vorzeichen, dass jetzt innerhalb von einer Stunde quasi etwas passiert, ist sehr unwahrscheinlich, aber es gibt natürlich Vorzeichen. So, ne, wenn die Erde schon im Vorfeld so ein bisschen aktiver ist.
Das wird ja seismologisch auch ausgemessen.
Genau, als da gibt es also auch oben, also am Vulkan selber gibt es Messstationen, die halt genau das eben überprüfen. Aber natürlich ist immer noch so ein bisschen Risiko ist einfach auch da. Und Risiko heißt natürlich auch mal eine gewisse Anspannung und eine gewisse Nervosität vielleicht auch. Ne? Also wenn du da oben auf dem Vulkan bist und auf einmal rumpelt die Erde.
Fühlt sich's anders an.
Dann so schnell kannst du, glaube ich, gar nicht rennen, wie du da runter möchtest. Und das geht auch nicht. Ich meine, du hast keine Chance, sind wir mal ehrlich. Also wenn da oben der Vulkan wirklich ausgebrochen wäre, dann so schnell kommst du nicht runter.
Also die Spannung ist unerträglich, aber da du ja hier sitzt, hast du es runtergeschafft.
Es hat geklappt.
Das können wir ja schon mal sagen. Hat funktioniert, ein Glück.
Wobei man da dazu sagen muss, um das schon mal vorwegzunehmen, es gab zu dem Zeitpunkt, an dem wir oben waren, gab es tatsächlich vulkanische Aktivität, die gemessen wurde, die uns auch gezeigt wurde. Die war so gering, also für unser Empfinden, dass wir die nicht mitbekommen. Aber sie zeigt, der Vulkan und dieses ganze Gebiet ist aktiv.
Ich habe mal mit einem Vulkanologen gesprochen und der sagt zum Beispiel auch, es ist durchaus gefährlicher, wenn lange nichts passiert ist. Weil wenn es dann wiederum eine Eruption gibt, dann fliegen halt auch Sachen durch die Gegend und dann wird es halt auch mal ungemütlich.
Genau.
Okay, zurück zu dir und deinem Aufstieg. Ja. Das heißt, du hattest nicht so viel Equipment dabei, es war trotzdem anstrengend, oder? Von welcher Temperatur reden wir?
Gefühlt halt irgendwie, also die Temperatur ist das eine, das sind natürlich immer so irgendwie um die 30 Grad, vielleicht ein bisschen mehr. Vor allem die Luftfeuchtigkeit, die halt extrem hoch ist, also wirklich 90% plus, würde ich sagen. Die ist das, was halt auch so anstrengend macht. Die ist das, wo du merkst, du kommst aus einer Klimazone, die das nicht gewöhnt ist. Und wenn du das nicht regelmäßig machst, so wie die Träger jetzt zum Beispiel, die uns unterstützt haben, dann kommst du da auch schnell an deine Grenzen, ganz klar.
Oh. Fuck.
Pause. Pause.
Ja. Maybe short break.
Okay.
Sorry.
Thank you.
Sorry. Yeah. Sorry. Okay.
Vincent.
Okay.
This is the shoes.
Yeah. Okay, one second.
Oh yeah. Chop your hand.
Fuck.
Mask, brand new mask.
Huh? You guys.
Brand new?
You guys are tough. You guys are so tough.
You want water?
One second.
Man hört auf jeden Fall das an meinem Schnaufen, dass ich wirklich, wirklich echt fertig war. Also, und ich habe ja nur versucht, so ein bisschen zu unterstützen. Also es war noch nicht mehr auf dem halben Weg nach oben. Das heißt, wir hatten da wirklich, wirklich gute und einfach, ja, tolle Leute, die uns da unterstützt haben.
Und als ihr oben angekommen seid, gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, alles klar, jetzt spüre ich nichts mehr, jetzt ist es so noch cool?
Nee, das ist dann, also das sind das Erstaunen.
Nein.
Ich brauche jetzt mal eine Pause, habe ich erstmal gesagt. Nee, das ist halt das Tolle. Ich meine, man merkt, wie der Körper so das Adrenalin immer weiter steigt und du hast es nicht nur geschafft, in dem Moment diesen Aufstieg zu schaffen, sondern diese ganze Schönheit dieses Kraters zeigt sich dir auf einmal. Mhm. Und auch ein riesiger Kratersee, der Teil dieses Vulkans ist, der hochgiftig ist.
Oh.
Also das heißt, der sieht wahnsinnig schön aus, weil die Farbe toll blau ist. Hochgiftig, ich glaube giftiger als Batteriesäure. Also du darfst da halt auch nicht rein. So, ne? Das lädt natürlich zum Schwimmen ein, weil man sich so denkt, oh toll, auf gar keinen Fall. Also hochgiftig, aber halt wunderschön. Die Farben, das ist ja unglaublich. Und diesen Moment dann auch ein bisschen zu genießen, ist natürlich auch schön.
Und ihr seid ja auf der Suche nach der blauen Lava. Wann hast du die das erste Mal gesehen?
Wir sind ja immer noch tagsüber quasi. Ne? Mhm. Wir sind tagsüber hochgestiegen. Das heißt, die blaue Lava, die wird vor allem dann sichtbar, wenn es halt dunkel ist.
Das heißt, lief irgendwie flüssig aus diesem Berg, was euch hätte nervös machen sollen.
Noch nicht. Also letztendlich stehen wir am oben gerade an dem Kraterrand des Vulkans, gucken auf einen wahnsinnig tollen blauen Kratersee. Es waren ein paar Wolken so und aber jetzt nichts, was wahnsinnig dafür sprechen würde, hier gibt es blaue Lava, so, weil es einfach dafür zu hell war. Und vor allem, wir wussten ja, dass unsere eigentliche Reise zu der blauen Lava noch gar nicht zu Ende war. So, das heißt, wir haben den Aufstieg geschafft. Jetzt geht's aber darum, in den Krater reinzuwandern.
Oh.
So, das heißt, wir mussten auf einem Weg, der mittlerweile auch für Touristen gesperrt ist, weil es einfach zu gefährlich ist, mit unserer Sondergenehmigung, mit unseren Leuten, die vor Ort waren, die den Weg auch kennen, weil das ist jetzt kein Wanderweg, sondern es geht wirklich über Stock und Stein. Und mittlerweile ist es dann eben auch dunkel, was auch nochmal dazu kommt, was es nochmal gefährlicher macht. Das heißt, du musst dir vorstellen, es wandert so eine Entenfamilie alle hintereinander mit Stirnlampen und Taschenlampen und auch gleichzeitig Gasmasken, also Atemschutzmasken.
Wow.
Die wandert einen Krater, einen Vulkankrater hinab in absoluter Dunkelheit. Das fühlt sich wirklich an wie auf einem anderen Planeten. Also ich habe mir so stelle ich mir quasi so eine Mond- oder Mars-Mission vor. Es ist absolut dunkel, außer irgendwie die Taschenlampen, die du von deinen ArbeitskollegenInnen siehst. Und auch gleichzeitig hast du diese Atemschutzmaske. Das heißt, du hörst deinen Atem wirklich wie Darth Vader. So. Dein Sichtfeld ist eh eingeschränkt, weil auch eben die Augen geschützt waren. Das heißt, es war so eine Vollschutzmaske. Weil diese Kraterdämpfe oder die Vulkandämpfe, das ist hochschwefelhaltig, die wahnsinnig gefährlich sind. Also auch für die Menschen. Ne? Also das heißt, nicht nur das Einatmen ist gefährlich, dadurch diese Atemmaske, sondern auch die Augen können gereizt werden. Ne? Die Bindehaut kann natürlich sehr in Anspruch genommen werden. Deshalb war so eine Vollmaske für uns zumindest Pflicht. Vor Ort, die Locals sehen das natürlich zwangsläufig ein bisschen anders. Die haben teilweise darauf verzichtet, zumindest auf die Vollmaske. Die hatten schon Atemschutzmasken an, aber die hatten jetzt zum Beispiel ihre Augen. Also haben sie jetzt eher nicht so geschützt, muss man ganz klar sagen. Aber vielleicht ist es auch so ein, weiß ich nicht.
Anpassung, vielleicht gewöhnt sich der Körper daran, aber vielleicht
weiß
sagen
ich nicht.
Sie einfach, das ist uns zu verweilig, das machen wir nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es das.
Und also ich bin sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall die Bilder nochmal auf Jordan angucken. Das
ja,
wird sich
das.
Ja jederzeit machen.
Weil das ist tatsächlich so spannend. Auf diesem der Weg nach unten ist es wirklich auch spektakulär. Und dann gibt es so einen Moment, der du läufst weiter runter und merkst irgendwann, okay, jetzt ist hier der Moment. Es fängt so wie so um so eine Ecke rum, wird so ein bisschen heller. Also es ist wie, man muss sich das vorstellen, wie wenn man zu Hause, die ganze Wohnung ist dunkel. Und in einem Zimmer brennt irgendwie Licht. Und das heißt, man merkt so einen Schein von so einer Ecke auskommend. Und in dem Fall ist dieser Lichtschein, der ist aber blau. Und dann merkt man, okay, wir sind genau an dem Ort, an dem wir eigentlich sein wollen. Wir sind an dem Ort, wo rein optisch wirklich blaue Lava aus dem Berg kommt.
Wow.
Also das heißt, du kannst natürlich Konturen ganz schwer, weil es nachts ist, wahrnehmen. Das heißt, du siehst wirklich nur diesen schemenhaften Berg sozusagen, also im Krater unten drin, ne, also quasi mehr oder weniger auf Kraterseeebene. Rechts ist der See, links ist so eine kleine Wand und da kommt diese blaue Lava raus. Und das sind so Sachen, da haut's dir einfach einen Sender raus.
Ja,
also du merkst wirklich, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht sein.
Von welcher Entfernung sprechen wir gerade? Also wie nah wart ihr dran oder wie weit wart ihr weg?
Na, im Nachhinein waren wir wahrscheinlich viel zu nah. Ehrlich gesagt. Also wir waren so nah dran, dass ich das mit meiner Hand hätte berühren können.
Das was? Das Loch in der Wand?
Nee, die blaue Lava oder die blaue Flamme, was es ja dann im Endeffekt war. Also wir waren wirklich nah dran.
Okay.
Unsere Guides und unsere Aufpasser fanden das jetzt dann auch nicht mehr ganz so gut, die uns dann natürlich auch zwangsläufig zurückgepfiffen haben. Aber das ist dann auch wieder so dieses Neugierige, dieses fast kindische, ne? Dass man sagt, ich muss da ran. Ich muss, also wenn du einem Kind sagst, geh da bitte nicht hin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind da hingehen möchte, relativ groß. Und genau so merkt man das.
Hast du das auch heute
ja,
noch?
Ja, natürlich. Naja, ich gehe natürlich, ich war so geblendet und so geflasht von diesem Anblick, dass ich dachte, ich muss das sehen. Also, das ist natürlich auch heiß, klar. Es ist ja eine Flamme. Es ist im Prinzip eine lavaartige Masse, die da runterkommt. Das ist natürlich auch wie so, es ist sehr anziehend schon fast. Also, man guckt diese blaue Flamme an. Und vielleicht kennt man das so ein bisschen, wenn man auch mal in so ein Lagerfeuer einfach mal guckt. So, ne? Das ist ja, hat was dann fast Meditatives schon fast.
Ja.
Ne? Das ist eine Flamme zu beobachten, ist ganz toll, muss man mal machen. Und dann ist sie noch blau.
Ja genau, dann wird also alles das, was aus ist, glaube ich, ausgeblendet. Und man sinkt so ein, auch wenn man nicht körperlich einsinkt, sinkt man, glaube ich, mit seinem Bewusstsein.
Mental bist du da so fokussiert.
Ein.
Und das ist natürlich, das ist ja, da kommt noch dazu, das ist ja das, warum wir hier waren oder warum wir da hingefahren sind, das zu sehen. Und auf einmal ist das noch krasser, als man sich das vorstellt.
So, was ist denn das Geheimnis dahinter? Weil Lava ist ja normalerweise nicht blau.
Genau, genau.
Also sondern rot oder gesteinsartig oder gesteinsfarbend, ja, bräunlich, rötlich, so kenne ich es.
So, also das, es ist die blaue Lava ist natürlich, kommt so ein bisschen daher, weil diese Masse, sage ich jetzt einfach mal noch, die da aus diesem Berg kommt, die fließt. Also es fließt nach unten und deshalb kommt man auch, oder könnte man meinen, es ist blaue Lava. Wenn man dann aber genauer hinguckt und rangeht, so wie wir es gemacht haben, sieht man dann auch relativ schnell, ja, da fließt irgendwas aus dem Berg. Mhm. Es ist aber keine Lava, es ist eher eine blaue Flamme. Also es ist eher eine wandernde Flamme fast so, ne? Irgendwie okay. Es ist ja schwer zu beschreiben so ein bisschen. Also es fließt aus dem Berg raus. Aber es ist keine Lava, sondern es ist diese blaue Färbung, hat eher eine Flamme, die aus dem Berg kommt.
Wenn man so eine Kerzenflamme hat, ist ja auch unten blau und ja, genau. Wird es dann rot und gelb.
Genau, nur das Rot und Gelb fehlt. Also es gibt okay, es ganz also schemenhaft gibt es das, aber es ist wirklich so blau und so eine klare blaue Farbe. So hat man, also das ist auch so ein bisschen der Verstand, sagt einem so, ja. Hey, Moment mal, wie kann das so blau sein?
Und, aber jetzt hast du mich, jetzt würde ich schon gerne wissen, was es ist.
Also, letztendlich ist dieser, wie ich schon erwähnt habe, dieser Krater und dieser Vulkan, der sitzt auf so einer Art Schwefeldepot. Mhm. Also unter dem Krater ist sehr schwefelhaltige Masse. Und diese Schwefel, die Schwefeldämpfe kommen aus, quasi aus dem Krater an die Oberfläche, ne, das ist das, was auch so dampft. Mhm. Wenn dieser Schwefeldampf mit Sauerstoff zusammenkommt, dann entzündet sich genau dieser Dampf. Ah, ja. Teilweise ist aber, also verbrennt er sofort. Mhm. Das ist eben genau das, was brennt, ist diese blaue Flamme. Das ist halt eben die Mischung aus Sauerstoff und Schwefel. Und gleichzeitig aber verflüssigt sich quasi genau dieser Wasserdampf sozusagen. Und das ist was auch, was runterläuft. Das ist im Prinzip so eine Art flüssiger Schwefel, der gleichzeitig brennt. Und das ist, weil es eben halt eben auch so läuft, redet man schnell von blauer Lava. Mhm. Aber es ist letztendlich eine Art flüssiger Schwefel, der verbrennt.
Der verbrennt.
Genau. Ja.
Und da es sehr viel von dem Schwefel gibt, kommt immer wieder was nach und deshalb fließt es halt immer weiter.
Das fließt immer weiter und es ist sogar so, dass dann tagsüber ist das eigentlich sogar eine Schwefelmine. Das heißt also
das wird abgebaut.
Genau.
Das heißt, die profitieren davon, dass es das gibt.
Ja, genau. Profitieren ist immer so eine Frage. Letztendlich, klar, profitiert der am meisten, dem dieses Abbaugebiet gehört.
Okay.
Die Leute, die da natürlich arbeiten tagsüber, das ist halt wie so, also so schlimm das ist, aber es ist halt leider so, dass häufig, wenn es um Rohstoffe geht, sind die Menschen, die das halt irgendwie abbauen, die haben am wenigsten davon. Und in dem Fall haben sie sogar noch wahnsinnig großer, sag ich mal, ja, finde ich, Einschränkungen, weil das halt einfach hochgiftig ist, das Zeug. So, und das ist ein Stück weit ist das auch ja schwer nachzuvollziehen manchmal. Warum machen die das? Auf der anderen Seite sagen sie aber auch viele Arbeiter vor Ort, ja, das ist halt die Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, das heißt, Schwefelarbeiter, die da jetzt manchmal tagsüber halt eben den Schwefel abbauen, die verdienen sich dann auch nochmal ein bisschen Geld dazu, um Touristen A hochzutragen, wirklich. Also die haben solche, wie so eine Schubkarre mehr oder weniger. Die lassen sich Touristen da wirklich nachts hochbringen. Also,
weil die nicht zu Fuß hochgehen können oder wollen, ja, aber es zu gefährlich ist.
Können wir ja vielleicht noch nachvollziehbar. Manche wollen einfach nicht den stundenlangen Aufstieg auf sich nehmen.
Oh, wow.
Ja. Offiziell, ne, sagen sie natürlich, ja, das ist alles hier in Ordnung, weil sie natürlich auch ein Stück weit, glaube ich, zumindest Angst haben, ihren Job zu verlieren. Mhm. Ne, das ist jetzt, da gibt es keine Gewerkschaften, die dann sagen, oh Gottes Willen, lass uns mal irgendwie hier nochmal gucken, dass hier alle ausgestattet sind. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass mittlerweile viele auch eine Atemschutzmaske haben. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so, immerhin. Aber eine Schutzbrille ist auch da nicht immer unbedingt dabei. Und dann denkt man sich schon, boah Leute, also das sind die widrigsten Arbeitsbedingungen und dann sollte man sich schon auch um seine Arbeiter kümmern, ehrlich gesagt. Und ja.
Also wenn man sowas industriell abbaut, hätte ich immer das Gefühl, gibt es auch eine Industrie.
Ja, klar.
Aber die haben nicht irgendwie ein Förderband gebaut, nee. Wo die Sachen rein. Das heißt, die Leute tragen den Schwefel wirklich nach unten.
Ja, der Kollege Christoph Karasch, der hat das auch mal mitgemacht.
Ja.
Der hat mal also quasi am eigenen Leib auch gespürt, wenn du da so ein 20, 25...
Haro, glaube ich, auch mal.
Haro übrigens. Auch mal, ja. Also das ist wirklich, die haben quasi zwei große Körbe, jeweils 20, 25 Kilo, würde ich sagen. Also es ist wirklich wahnsinnig schwer. Und dann, diese zwei Körbe sind durch eine Art Holz, Holzleiste verbunden, die man sich dann quasi so ein bisschen über die Schulter... über die Schulter wirft.
Krass.
Und dann wird das genau diesen steilen Abhang, den wir auch nach oben und nach unten gegangen sind, machen die das halt eben auch, aber mit kiloweise Schwefel in diesen Körben, um ihn teilweise zu verkaufen und teilweise aber auch an Touristen zu verkaufen. Der wird dann teilweise schön verziert. Die schnitzen dann auch aus diesen Schwefelplatten, die dann quasi geerntet werden, auch netter, was eher so Mitbringsel.
Mhm. Ja. Souvenire.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das sehr legal ist, wenn du mich fragst. Ich glaube nicht, dass man das ausführen darf.
Ah.
Also ich habe mir keins gekauft, unter genau dem Aspekt zu sagen, wer weiß, ob das irgendwie am Flughafen nicht abgenommen wird. Aber ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn es nur darum geht, für 5 Euro quasi diese Arbeiter dann zu unterstützen, dann sollte man das auch trotzdem tun. Also ne, Mitbringsel ja oder nein, das ist das eine. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es halt eine schöne Sache, weil die Arbeiter dadurch ja durchaus auch unterstützt werden. Mhm. Also ne, die wollen auch nicht alle da unten irgendwie den Schwefel abbauen. Klar freuen die sich auch, wenn sie einfacher Geld verdienen. So, und wenn ich dann da vor Ort teilweise gesehen habe, wie Leute dann versuchen, da rumzufeilschen, da muss ich mir auch sagen, so Leute, weiß ich nicht. Also ihr werdet hier gerade mit eurem Touristenbus irgendwie angefahren. Die Jungs da unten buckeln halt irgendwie 7, 8 Stunden jeden Tag so für ein paar Euro so. Und naja, aber das ist das eine.
Nee, stimme ich dir total zu.
Ja, das ist natürlich immer so, ne, und in so einem Moment ist dann auch so der eigentliche Grund, warum man denn da ist, ne, sich diese blaue Flamme oder diese blaue Lava in Anführungszeichen anzugucken, die rückt ziemlich sehr in den Hintergrund, weil man so denkt, ja, was hängt denn da eigentlich alles noch dran? So, ne, das ist schon, ziemlich komplex.
Aber glaubst du, dass die Region davon profitiert, dass man über blaue Lava spricht und Menschen da hinkommen? Oder glaubst du, dass sie sich alleine für den Vulkan interessieren und das anschauen? Und glaubst du, dass der Tourismus gut ist für die Region oder dass es das eher nicht braucht?
Es ist natürlich immer eine Chance. Also Tourismus ist immer eine Chance und auch immer eine relativ, sage ich mal in Anführungszeichen, einfache Möglichkeit, ne, ob das über Guides ist, über Übersetzer, über alles Mögliche, ne, Souvenirs und so weiter, das kann man ja auch alles machen, hat auch unbedingt seine Daseinsberechtigung und hilft auch vor allem vielen, ne, Leuten vor Ort. Die Frage ist halt immer, wie vorsichtig macht man das? Also wie müssen das Tausende von Menschen auf einmal sein? Oder muss man das halt vielleicht irgendwie vorsichtiger machen? Also wir waren da schon zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, da waren schon sehr viele Menschen. Also das war sogar so, dass als dann morgens quasi, ne, zum Sonnenaufgang eben viele Touristen hochkamen, so also Hunderte bestimmt, und wir uns eben unten diese Schwefelarbeiter, diesen Schwefelabbau genau angucken wollten, hieß es sogar, Leute, wir müssen warten, bis alle Touristen weg ist, weil wenn uns einer darunter, also wir hatten zwar eine Sondergenehmigung, das mag alles sein, aber wenn uns einer sieht, wie wir darunter laufen, genau diesen Weg, dann kannst du die Uhr danach stellen, dauert es 10 Sekunden, bis alle anderen mitkommen.
Oh.
Und das ist halt so ein bisschen, ne, also da denkt man sich so, ja, da sind so viele Menschen, die dann, obwohl die natürlich alle geguided sind da oben, aber die können ja auch alleine rumlaufen, so, und dann muss man schon ein bisschen aufpassen.
Verstehe.
Ja.
Was war das, was dich am meisten bewegt hat? Also, dass du auch Land und Leute und auch die Gefühle der Menschen dort irgendwie empathisch mit aufnimmst, ist ja das eine. Aber was hat dich beeindruckt am meisten?
Na, das ist immer meistens eine Mischung, ne? Also klar, in erster Linie ist es die Besonderheit, die so ein Ort wie jetzt diese blaue Flamme des Ijen-Vulkan, das zu erleben, hautnah zu sehen und diese Schönheit wirklich zu realisieren, das ist so einzigartig und so fantastisch, diesen Moment zu genießen. Das ist, was man persönlich für sich mitnimmt, ne, und sagt, Mensch, wie toll ist diese Welt und auch wie schön ist es und wie wichtig ist, dass wir auf sie aufpassen. Und gleichzeitig sind es natürlich dann oft auch einfach Menschen, die um diesen Ort herum irgendwie arbeiten oder irgendwie ihr Leben mit diesem Ort irgendwie haben, in welcher Form auch immer. Und es ist, sagt man immer so einfach, aber ich glaube schon, dass das sind so Kleinigkeiten, die man dann doch auch mitnimmt in seinen Alltag. Mhm. Und sich denkt, ja, aber okay, ist es jetzt so schlimm, dass hier gerade irgendwie im Supermarkt die Milch ausverkauft ist?
Ich verstehe, was du meinst.
Also natürlich ist es ärgerlich in dem Moment, aber manchmal sind es wirklich so Dinge, die das Bewusstsein für ein ganz anderes Leben auf diesem Planeten, in dem also von diesem Leben man nicht Teil eigentlich ist.
Ja, man sagt, so geerdet werden zwischendurch mal und ja, so sagen, es ist zwar voll in der Bahn, aber bei 38 Grad an einem Vulkan zu stehen, ja, ist das schon noch was ganz anderes.
In Schwefeldampf, um das zu tun, weil du deine Familie ernähren möchtest.
Absolut.
Und musst. Ich meine, Gottes Willen, ich werde mich auch darüber aufregen, wenn ich in ein Supermarktregal denke, oh Mann, ist das schon wieder leer. Ja, klar. Es ist ja nicht so, dass man sein Leben komplett umkrempelt und nach Hause kommt und sagt, so, ab sofort mache ich hier, werde ich jetzt auch hier voll in Askese.
Bin ich total dabei. So. Also das hält meistens nicht so lange fort. Und trotzdem aber sorgt es dafür. Also ich glaube, es lehrt uns Demut.
Ja, Bewusstsein einfach. Und ich glaube, da fängt es ja an, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln, für was es da alles noch auf der Welt gibt. Und das ist ja auch Teil unseres Jobs und dieser Drehreisen. Wir machen die ja nicht, weil ich da unbedingt hin möchte, sondern wir machen die ja auch, um aufzuklären, um Menschen das zu zeigen. Und auch um Menschen zu zeigen, ey, wie schön ist diese Natur und wie schwierig ist es gleichzeitig für Menschen, die in diesem, um dieses Naturphänomen rum irgendwie leben und arbeiten, dass da ein Bewusstsein für entsteht und dass jeder natürlich auch selber für sich verantwortlich ist. Was mache ich denn mit dieser Info?
Ich hatte dich am Anfang gefragt, was so das Kind in dir ist. Würdest du, weil das ist ja,
ich habe kein Furzkissen dabei. Ja. Das wäre jetzt ein guter Moment gewesen.
Weil es ist ja nicht unser erster Podcast. Und ich weiß, dass du halt auch so Ängste mit dir rumschleppst, sei es bezüglich Kriechtiere oder allen möglichen Tieren, die dir nicht geheuer sind.
Was?
Und die zweite Aufgabe, die du hattest, war bei aller Faszination und bei allen Phänomenen, was da war, glaube ich, auch ein bisschen eine Angst, die du hast, oder?
Ja. Naja, Angst.
Ja, sagt er.
Ja, naja, ganz ehrlich, also was heißt Angst? Also ich habe, als es irgendwie darum ging, dieses nächste Naturphänomen-Thema im Vorfeld zu besprechen, als es dann hieß Quallensee, ist natürlich der erste Impuls bei mir, Qualle, weiß ich nicht, brauche ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Also wenn ich jetzt Quallen sehe, ich finde, sie sehen faszinierend aus und es ist auch, wenn man sich mit Quallen mal beschäftigt eigentlich, sind es faszinierende Wesen. Ich möchte sie trotzdem irgendwie nicht, also eigentlich möchte ich sie nicht so ganz nah bei mir haben. Und dann hieß es ja Quallensee, oh, gut, alles klar, gucken wir uns mal an. Und es gab dann auch, ja, es sollte so kommen, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, dass es darum ging, diese Quallen wirklich so nah an sich ranzulassen, wie es eigentlich nur geht.
Dafür bist du ja Host, ne? Das ist ja schon das, was man gerne möchte. Also der Reporter geht schon nah ran an die Sachen, die passieren.
Das ist natürlich aber auch, muss ja auch so sein. Also ich meine, stell dir mal vor, kommt zurück. Ich habe das jetzt hier gesehen, das war schön. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann guck mal woanders.
Ja, genau. Wäre nicht gegangen, aber das ist eine Faszination, die ich teile. Also meine Tochter sagt am Strand, oh, hier sind Quallen, hier gehe ich nicht rein.
Ja, klar.
Die Option hast du natürlich nicht.
Nee, genau.
Gut, dann fangen wir doch mal vorne an. Indonesien, zweiter Step.
Wir sind immer noch in Indonesien in einer wunderschönen Region, die nennt sich Raja Ampat, die auch witzigerweise, was ist interessanterweise eher, für viele Indonesier und Indonesierinnen eine ganz faszinierende Aura hat. Also jedem, dem wir erzählt haben, es geht nach Raja Ampat, oh, da ging, also da die Augen leuchteten sofort, weil das ganze marine Ökosystem rund um Raja Ampat halt fantastisch ist. Mhm. Also das Wasser ist wirklich paradiesisch, es ist kristallklar. Es gibt eine hohe Korallenvielfalt, es gibt eine hohe Fischvielfalt. Es sind ganz viele so kleine Inselchen, so, ne, die teilweise nur aus einem Berg und ein bisschen Gipfel bestehen. Mhm. Aber ganz überall verteilt, es ist wirklich teilweise sehr paradiesisch. Und da, genau in dieser Region, gab es eben auch einen, es gibt, glaube ich, zwei oder drei, bin ich nicht ganz sicher, auf der Welt von, also diese Quallenseen, wo halt eben die Dichte innerhalb dieses Sees mit so vielen Quallen einzig, also ne, diese drei Seen, die bieten das. Und einer dieser Seen war eben in Raja Ampat, den wir uns dann angeguckt haben.
Also ich bin kein Biologe, aber Quallen sind Salzwassertiere. Und ein See ist für mich Süßwasser.
Genau.
Das heißt, die müssen sich evolutionär sehr schnell angepasst haben, damit das Ganze funktioniert, oder?
Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, ehrlich gesagt.
Danke, dass du feststellst, dass ich zu wenig darüber weiß. Aber ja, erzähl gerne.
Das Ding ist, das ist Süßwasser. Also dieser See ist halt eben Süßwasser und kein Salzwasser. Das Meer außenrum, das ist Salzwasser.
Gehört das mal zum Meer dazu und ist dann irgendwann abgeschlossen worden?
Genau, also du musst dir das so vorstellen, dieser See ist im Prinzip wirklich umrandet von Gestein. Mhm. Und dieses Gestein ist eigentlich tausende Jahre alt und sind kleine Korallen, kleine Muschelstückchen. Mhm. So, das heißt, es ist jetzt kein festes Granitgestein, wo quasi gar nichts durchkommt, sondern dieses, sag ich mal, tausende Jahre alte Korallengestein hat natürlich, ist ein bisschen porös und ne, da ist vielleicht mal ein bisschen mehr Platz so und dann Wasser sucht sich ja auch seinen Weg. Das heißt.
Und das Salz lagert sich ab.
Genau.
Genau.
Und das heißt, also es gibt die Möglichkeit, rein theoretisch für ganz kleine Lebewesen, wie ja auch eine Qualle wird nicht groß geboren, sondern die ist auch mal klein.
Sag bloß.
Ja. Und genau durch dieses Phänomen, dass da quasi ein bisschen Platz ist, haben es irgendwie mal ein paar Quallen in diesen See geschafft.
Okay.
Und weil aber quasi rein geht und raus dann eher ein bisschen schwieriger oder die Wahrscheinlichkeit ist ja eh super gering, dass sie überhaupt da reinkommen, aber ja, raus ist ja nochmal irgendwie auch noch ein bisschen schwieriger, haben die sich gedacht, oh Mensch, wir kommen nicht mal raus, dann bleiben wir doch hier. Und weil natürlich innerhalb des Sees keine natürlichen Fressfeinde ja da sind, konnten die sich da sehr, sehr gut, sehr schnell vermehren.
Also bevor ihr irgendeinen Fuß in irgendeinen See setzen durftet, habt ihr euch natürlich das Ganze absegnen lassen.
Ja, klar.
Sagt mir doch mal, mit wem ihr da gesprochen habt.
Es gibt in einem kleinen Dörfchen in der Nähe dieses Sees einen Quallenbeauftragten. Mhm. So der Herr der Quallen sozusagen, der auch natürlich aus religiösen Gründen erstmal, also das ist ja für die Leute vor Ort, hat das eine hohe Bedeutung, dieser See. Und das heißt, um natürlich auch aus Respekt sozusagen nicht einfach unseren Stiefel durchzuziehen, sondern natürlich auch erstmal Hallo zu sagen, so wie es gehört, sind wir in dieses Dorf gefahren und haben den Herr der Quallen sozusagen kennengelernt und der uns natürlich auch erstmal gesagt hat, okay, um was geht's denn da überhaupt? Mhm. Warum Quallensee?
Hören wir doch mal kurz rein. Mhm.
I got told that you are the perfect guy to talk to when it comes to Jellyfish Lake, right?
Yeah, kita masuk di ubur-ubur lagi. Yeah. Kalau ubur-ubur, pertama itu.
Und mit dem Segen des Quallenbeauftragten war denn für uns eben genau die Zeit, das auch zu erleben und sich ein Bild von diesen Quallen vor Ort zu machen, weil es wirkt. Es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so spektakulär, aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz besonderer Ort. Also das heißt, wir haben nur Meer außenrum und dann auf einmal innerhalb dieses riesigen Meeres gibt es einen See, einen Süßwassersee, der nur umrandet ist quasi von altem Kalkgestein, der Süßwasser ist, in dem Tausende von Quallen leben. Und den durften wir uns angucken. Und man denkt sich sogar im ersten Moment, ja, wo sind die denn hier alle? Weil wir waren dann auch, also als wir dann im Quallensee angekommen sind, sieht man die gar nicht so im ersten Moment an. So, es ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist eine riesen Quallensuppe da, sondern man sieht im ersten Moment erstmal einen See. So, es war relativ früh.
Gib mir ein bisschen mehr, damit ich mit dir eintauche. Okay. Das heißt, ihr geht jetzt mit dem Team runter.
Genau, also wir kommen mit dem Boot.
Ah, das ist ein schöner See.
Wir fahren mit dem Boot an diesen See oder bekannt, wo dieser See ist. Gibt es einen kleinen Anleger. Wir sind mit dem Boot dahin gefahren, sind erstmal diesen äußeren Ring, also äußeren Kraterring nach oben und dann wieder nach unten. Also weil wir ja nach unten mussten, wieder zum See. Und hatten natürlich, als wir oben waren, erstmal einen ganz guten Ausblick auf diesen See und dachten sich so, das sieht ja toll aus. Ne? Immer noch Indonesien, immer noch heiß, cool, erstmal eine Runde schwimmen.
Ja.
So, war meine erste Option, weil ich dachte, ja cool, die Quallen sind ja nicht da. Ach, dann gehen wir trotzdem so erstmal rein.
Okay, also die haben ja auch ihre Zeiten, ich verstehe.
Genau, ne, zu den Zeiten komme ich gleich, weil als wir da waren, Stichwort Zeiten, war es noch relativ morgens, würde ich sagen. Ne? Also wir sind so zwischen 9, glaube ich, 9:30 ungefähr waren wir da, vielleicht 10. Das heißt, die Sonne steht noch nicht ganz so super hoch, aber schon, man merkt schon, dass schon, also Licht in diesen Kratersee reinkommt. Es gibt noch schattige Plätze, aber es ist schon durchaus sonnig da drin. Und genau diese Sonne ist extrem wichtig für die Quallen. Weil in dem Moment, wo die Sonne meistens dann um 12 Uhr direkt auf dem Zenit steht, kommen diese Quallen vom tieferen Areal dieses Sees kommen nach oben, weil die natürlich, die brauchen diese Sonne. Mhm. Und weil es eben noch morgens war, waren die ersten Quallen, die waren noch gar nicht zu sehen. So, zumindest von oben. Mhm. Das heißt, es war schnell klar, cool, Badeklamotte an, Taucherbrille und rein.
Schon mit dem, also auch mit dem Kamerateam,
ja,
mit
ja.
Gedanken.
Ja, ja, klar, wir gucken, wir erkunden ja erstmal. Also vielleicht, keine Ahnung, kommen die Quallen ja gar nicht oder was auch immer. Also ich meine, wir würden ja...
Ich dachte gerade, hattest doch viel mehr von Urlaub, als ich dachte, aber nur...
Naja, ich hab versucht, das Angenehme mit der Arbeit zu verbinden.
Genau, deshalb hast du immer eine Badehose
deshalb
dabei.
Ist eine Badehose ist, egal wo es hingeht, immer eine der ersten Sachen, die ich einpacke.
Und ein Handtuch?
Nee.
Wie in Per Anhalter durch die Galaxis, weil man das immer brauchen kann.
Nein, aber ein Handtuch nicht. Aber eine Badehose, okay. Ein Schlafsack und ein Mückennetz. Das sind die Sachen, die ich immer einpacke.
Verstehe.
Ja.
Okay, also eins davon konntest du brauchen, die Badehose.
Genau, die Badehose habe ich gebraucht, die habe ich mir angezogen und bin voller Vorfreude im Prinzip, ne, mich an diesem See, habe mich dann da hingesetzt, habe die Taucherbrille angezogen, die Flossen angezogen. Nee, Flossen durften wir gar nicht. Dieser See an sich ist ja im Prinzip auch wie eine Art geschlossenes Ökosystem. Das heißt, alles, was da reinkommt, also Sonnencreme durften wir zum Beispiel auch nicht benutzen. Klar. Das heißt, alles, was in diesen See reinkommt, zerstört oder verändert natürlich auch das Ökosystem an sich. Das heißt, wir mussten da schon auch extrem aufpassen, was quasi in diesen See reinkommt. So. Das war denn, also ich bin so wirklich so rein, wie man in so einem Badesee quasi so ein bisschen versucht reinzugleiten und dachte so, oh, schön angenehm, kühl und Kopf unter Wasser und man guckt so ein bisschen rum und dann, ach, da unten, das ist doch eine Qualle. Und dann,
eine.
Dann, genau, eine. Und dann geht es ein bisschen weiter und denkst du, da ist noch eine und da ist noch eine. Und auf einmal realisierst du, okay, die kommen, also das sind hier wirklich nicht nur 1, 2, 3, das sind 100, das sind tausende Quallen. Und für mich war in dem Moment klar, ich drehe wieder um.
Oh, 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 oh.
Was läuft? Ich hab grad aus Versehen eine angefasst.
Die haben dich umzingelt hier.
Ernsthaft? Okay, und tschüss. Ich muss mal ganz kurz noch was machen.
Aber zögerst du jetzt echt?
Ja, ernsthaft.
Echt jetzt?
Ist kein Scheiß. Ich finde es wirklich eklig. Aber das Problem, ich kann mir noch nicht mal in die Hose pinkeln. Wenn ich es hier reinpinke, ist das komplette Ökosystem wahrscheinlich dahin.
Jetzt ernsthaft, du bist...
Ja, ich bin wieder umgedreht.
Und
ja,
klar. Dann?
Ja, ich bin wieder umgedreht und musste mich halt erstmal sammeln.
Sorry.
Nee, also ich musste mich natürlich
und
echt.
Die Redakteurin auch so, sorry, das geht leider nicht.
Naja, also ich musste ja erstmal. Also das war tatsächlich, ich habe echt mit mir hadern müssen. Mhm. Inwiefern, also weil das ist ja, die machen ja vor dir nicht Halt. So, und ich fand die Vorstellung, irgendwie eine Qualle am Bein zu spüren.
Entschuldigung, haben die sich angezogen von dir gefühlt? Oder warum?
Weiß ich
oder
nicht.
Oder waren einfach viele
da? Ja,
es waren
einfach zu viele. Okay. Das sind einfach so viele, dass du hast, also in dem Moment, wo die Quallen quasi wirklich an die Wasseroberfläche kommen oder in die Nähe der Wasseroberfläche, hast du keine Chance, nicht an eine Qualle zu stoßen.
Okay.
Also es gibt Areale, ja. Da ist es natürlich ein bisschen entspannter, aber es gibt Areale, vor allem die sehr in der Sonne liegen, da schwimmst du so, machst du Schwimmbewegungen und hast 100%, 4, 5 Quallen hast du in deiner Hand.
Puh, okay. Das
und die sind...
Entschuldige, also, ich wollte gar nicht respektierlich sein, mein Respekt ist wieder da, das wäre auch unangenehm für mich.
Ich meine, die machen nichts. Das ist nicht so, dass es irgendwie, dass die giftig sind, es gibt ja auch durchaus sehr giftige Quallen, aber das sind völlig harmlos. Sie fühlen sich einfach nur ein bisschen komisch. Es ist halt so ein bisschen glitschig.
Wie sehen die aus? Sind die durchsichtig? Oder?
Es gibt zwei Arten. Also es gibt einmal eine sehr durchaus durchsichtige Qualle, so die halt wie so eine Ostsee-Tellerqualle, wie man sich die halt durch, ne, man sich halt so eine Qualle vorstellt.
Ja.
Und dann gibt es noch eine zweite Art, die hat wie so, die hat so eine braun-bräunliche Färbung unten, also unter dem Quallenschirm, die so ein bisschen aussieht wie wie so Salat.
Okay.
Also weißt du, ein bisschen so gekräuselt, bräunlich, so sieht es so ein bisschen aus.
Wie ein Hirn.
Ja, naja, es ist kein langer Faden. Ich find, okay. Kennst du, es gibt eine italienische Nudelsorte, die heißt Pappardelle. So, wenn man die nicht kennt, kann man die jetzt einmal ganz kurz nachgucken. Das ist so eine gekräuselte Nudel.
Aha.
Und so ähnlich sieht's aus, nur in dunkelbraun.
Okay, gut. Danke.
Ja, das ist so. Ich musste das mal. Hast du eine?
Nein.
Weißt du, was ich.
Ich zieh damit.
Ja.
Auch diese Chance habe ich ja. Das kann man sich bei Joyner jederzeit angucken. Gibt man einfach Phänomene.
Ja.
Oder Galileo und Phänomene ein und dann wird das ja auftauchen.
So, pass auf. Ah, nee. Ich habe sogar die falsche gesagt.
Qualle oder Pappardelle? Was hast du
jetzt? Ich google gerade Pappardelle, aber die sind. Nee, die sind es nicht.
Ah. Okay.
Rudelnkreu.
Spiralnudeln.
Nee, pass auf. Die heißen nämlich. Einfach gekräuselte Nudel. Okay, boring. Mafaldine.
Mafaldine
heißt das.
Ist klar, ey, Mafaldine.
So. Campanelle kann man dazu auch sagen.
Ja.
So, also, es ist genau diese Nudelsorte Campanelle, so sieht das aus, nur in braun und unter einer Qualle.
Okay.
Ganz einfach.
Got it. Und du stehst also jetzt immer noch am Rand in meiner Geschichte.
Ja, genau.
Und irgendwas überredet dich dann schon nochmal wieder reinzugehen,
genau.
Oder?
Ich musste natürlich mich erstmal tatsächlich so ein bisschen sammeln und überlegen, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Mhm. Nochmal, um das zu erfahren, wie viel sind das tatsächlich und so, das reicht natürlich noch nicht. Wir wollen ja auch ein paar Bilder drehen so. Das heißt, das dauert alles noch ein bisschen. Ich musste erstmal mal mir selber mich irgendwie sammeln und überlegen, okay, zieh's durch oder zieh's nicht durch. Ja, und natürlich
sich dann zwei Vincents, der eine, der sagt, musst du schon machen und der andere sagt, auf keinen Fall.
Ja, naja, ja. Und dann muss man natürlich aber auch sagen, okay, jetzt reiß dich mal zusammen. Mhm. Du bist ja am anderen Ende der Welt, an so einem wunderschönen Ort und auch an einem einzigartigen Ort. Wenn du jetzt dir selber die Möglichkeit nimmst, das zu erfahren und unabhängig davon, ob das natürlich jetzt auch noch Teil deines Jobs ist, das mitzubringen, aber für einen selber natürlich auch, willst du jetzt den Schwanz anziehen? Nee.
Ich habe mal was Interessantes gelesen. Es war jetzt darum, was die Definition von Angst und die Definition von Furcht ist. Mhm. Und Angst ist etwas, was man nicht fassen kann. Und Furcht ist etwas, was man, also da hat man auch, man fürchtet sich vor etwas.
Mhm.
Aber je mehr man über das Gegenüber erfährt, desto weniger schlimm ist diese Furcht.
Ja.
Das heißt, man versucht eigentlich, sich dem Ganzen intellektuell zu nähern und zu sagen, das ist alles Quatsch, die tun nichts. Also da ist halt einfach die Chance da, seine Perspektive zu ändern oder nochmal einen neuen Blick darauf zu bekommen. Und das ist ja auch immer eine Chance zu wachsen.
Ja,
also habe ich jetzt ganz doll die Hoffnung, dass du reingegangen bist.
Ich bin natürlich reingegangen, keine Frage. Aber man muss auch dazu sagen, ich hatte auch tatsächlich, also das bei dem Team, das dabei war, also das heißt das Kamerateam und Redaktion, die waren natürlich bei weitem nicht so ein Schisser wie ich. Also die haben das natürlich ohne Probleme gemacht und das hilft dann natürlich auch, dass man nicht der Einzige sein möchte, der sagt, ich möchte hier nicht rein. Also so ist es dann nicht. Aber ich habe mich dann überwunden und irgendwas in mir hat gesagt, okay, rein jetzt. Und es ist dann sogar absurderweise ab einem gewissen Moment echt schön, das zu beobachten, zu sehen, wie teilweise sehr majestätisch sich so eine Qualle eigentlich fortbewegt. So, wenn man an diesem Punkt ist, dass man sich eigentlich über die Schönheit dieses Ortes und auch über natürlich die Schönheit der Natur sich so ein bisschen irgendwie sich lieber darauf konzentriert, dann ist dieser Ort, der Quallensee in Raja Ampat, auf jeden Fall ein Highlight, in welcher Form auch immer, muss man sagen.
Ihr habt euch dann von der Lisa, die, glaube ich, Expertin für diesen See ist, auch nochmal erklären lassen, wie das alles dazu gekommen ist, oder?
Also genau, die uns natürlich auch einfach mal wissenschaftlich eingeordnet hat, wie genau dieses Phänomen überhaupt zustande kommt und warum dieser Ort eben so besonders ist, die sich seit ganz vielen Jahren eben schon damit beschäftigt. Und klar ist es natürlich immer das eine, selber vor Ort zu recherchieren, auch mit Locals zu sprechen. Mhm. Aber eine gute, fundierte wissenschaftliche Einschätzung ist natürlich für uns auch immer extrem wichtig. Und da hat man mit Lisa genau die richtige.
And what's cool about them is they're like a bit golden brown. So that is actually from an algae that lives inside of them. The jellyfish can catch food. With their tentacles, they can catch plankton or whatever. But they also have these little solar-powered algae in them. And the algae, with the light create sugars and food for the jellyfish. So the algae gets shelter, it gets brought to the light, it also gets some nutrients from the jellyfish, and then the jellyfish in return gets, let's say, sugars and food from the algae.
Das finde ich total faszinierend. Das heißt, es gibt eine Symbiose zwischen Quallen und Algen.
Genau. Und deshalb brauchen sie auch die Sonne.
Aber das können die Quallen doch gar nicht wissen, dass sie die Algen nach oben bringen müssen, oder?
Ich spreche kein Quallisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die kommunizieren über irgendwelche Synapsen, Neuronen, was auch immer es da gibt. Aber das ist ja genau das Fantastische. Also ich meine,
ist die Alge glücklich, ist die Qualle glücklich.
Ja, aber ich meine, allein die Vorstellung, guck mal, das ist ja, also die Qualle kommt irgendwann in diesen See. So eine der ersten denken sich halt, okay, wie können wir hier überleben? Und die Anpassung, also eben die Natur, wie sie darauf reagiert. Das ist ja eigentlich das total Spannende und überhaupt das, wenn man sich überlegt, wie kann das sein, dass sich genau diese zwei denn da treffen und sagen, Leute, wir machen uns hier einfach irgendwie ein gutes Leben. Ich sorge hier ein paar für Nährstoffe. Ihr bringt mich einfach immer wieder an die Sonne.
Zwischen euch hoch, ich mache Photosynthese.
Das super
ist
gut.
Also wahrscheinlich zieht die Qualle daraus auch Nahrung. Das heißt, die Quallen, die irgendwann Algen, also ich glaube ja nicht, dass eine Qualle sagt, ich glaube, da muss ich zwischendurch mal hoch, das ist gut für die Alge, sondern
ja,
die Quallen, die es gemacht haben, hatten eine bessere Photosynthese und haben dann wahrscheinlich auch Nahrung oder Energie daraus gezogen oder wie auch immer. Ganz spannendes Phänomen, finde ich.
Find
sehr
ich
cool.
Auch. Ist es auch.
Also und deshalb war es für Lisa auch, ist es ein sehr schützenswerter Ort, also nicht nur für Ubu, der sagt, da müssen wir uns mal eine Genehmigung vom Quallengott holen, sondern auch ein wissenschaftlicher Ansatz, der sagt, seid da vorsichtig. Ja. Okay,
ich verstehe. Ich hab ihm auch den Quallengruß beigebracht. Weißt du, was der Quallengruß ist?
Ich glaube, ich kenne den, ja.
Also man macht so Check, so Hand aufeinander, dann geht man so weg und dann und dann machst du mit der Hand so einen Quallenkörper, der so blub, blub, auf zu. Ja. Fand er witzig. Wird uns für immer verbinden.
Sich mit so einer Sache auseinanderzusetzen und daran zu wachsen, weil man sich mit einer Sache auseinandersetzt, ist man irgendwann eine Art Flow, wo du gar nicht mehr darüber nachdenkst und du halt Teil dieses Sees warst, als du da getaucht bist? Hatte keine Flaschen dabei, sondern das war
ist geschnorchelt, dann halt mehr oder weniger.
Und dann die Zeit vergessen.
Genau, Schnorchel.
Wie lange wart ihr in dem See?
Och, wir waren, also, es ist so ein bisschen, man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht zu lange ist, um genau dieses maritime Ökosystem halt nicht komplett kippen zu lassen. Und weil natürlich immer jedes Mal, wenn jemand da reinkommt, bringst du Bakterien, die du am Körper hast, bringst du natürlich mit.
Das, genau. Okay.
Das heißt, wir haben auch immer wieder Pausen zwischendrin gemacht, dass du jetzt nicht da irgendwie 5 Stunden in diesem See bist. Ich glaube, insgesamt waren wir schon 3 Stunden dort, so um den Dreh, aber wir waren jetzt nicht 3 Stunden im Wasser. Sondern immer mal wieder kurz, auch mal wieder raus. Aber natürlich, klar, gibt es den Moment, wo man diese Schönheit auch dann fast ein bisschen genießt und sich halt eben nur darauf konzentriert, wie toll dieser Ort hier ist und wie einzigartig dieser Ort auch ist. Was hier gerade passiert, so, einfach aus naturwissenschaftlicher Perspektive heraus. Das ist schon toll und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Weil wenn man dann es schafft, über seinen Schatten zu springen, und das einfach nur zuzulassen, dann sind wir wieder beim Anfang, wo wir sagen, man erlebt es hier gerade zum ersten Mal. Man genießt auch genau das und ist genau in diesem etwas Neues kennenlernen, das erste Mal machen, das auch zu genießen und nicht nur einen Haken dran zu machen und zu sagen, cool, jetzt das war's, tschüss. Sondern das in sich aufzunehmen, aufzusaugen.
Hast du deinem Sohn davon erzählt?
Klar.
Was hast du ihm erzählt?
Fand er witzig.
Kannte der Quallen?
Naja, er weiß, was eine Qualle ist. So.
Den Quallengruß kennt er jetzt natürlich auch. Logisch, hast du ihn natürlich mitgenommen.
Klar. Nee, ich glaube, das zu realisieren, er hat den Film ja auch gesehen. Mhm. So. Ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, als Kind vielleicht auch, wie viele Quallen das sind. Mhm. Aber er fand das schon trotzdem irgendwie cool. Ich glaube, er hat genau diese kindliche Faszination halt irgendwie einfach noch. Ne?
Dass die hat er ja auf jeden Fall.
Ja, ja, also das ist halt genau das auch mit, dass man ja selber bei sich dann ab einem gewissen Punkt merkt, wie faszinierend dieser Ort ist. Ne? Bei Kindern geht es natürlich in der Regel relativ schnell. Bei Erwachsenen, wo man vielleicht nochmal 2, 3 Gehirnwindungen mehr irgendwie Abbiegungen machen muss, bevor man es cool findet, dauert es ein bisschen länger.
Glaubst du, der hätte sich reingetraut?
Ja.
Mit den Füßen?
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen.
Ja, mehr. Na gut, wenn er mich gesehen hat, wie ich da irgendwie erstmal ein bisschen.
Naja, aber er hätte dich ja danach auch gesehen, wie du reingegangen bist.
Genau.
das ist eigentlich das, was ich am coolsten finde bei solchen Geschichten ist, dass man danach so seinen inneren Kompass noch umgestellt hat, mhm. von wegen, so, ja, ich habe ich Angst davor, ah, mach ich nicht, finde ich blöd, finde ich schwierig oder so. Und dass man das ändert. Und das finde ich halt auch das Faszinierende, dass man das immer wieder neu macht und dass es auch was mit einem macht.
Ja. Naja, und die Zutat dazu bietet halt die Natur. Mhm. Und das ist das Schöne, weißt du? Also, das muss nicht unbedingt der Quallensee in Raja Ampat sein. Es gibt manchmal auch ganz viele kleine Dinge hier bei uns vor der Haustür, wo man denkt, so krass, das ist unser Planet. So, das ist die Natur, die das macht. Und ich glaube schon, dass man genau diese Momente auch bei sich vor der Haustür findet, ehrlich gesagt.
Das finde ich einen sehr schönen Bogen, den wir zum Anfang spinnen. Ich glaube, dass man diese Sachen jeden Tag und überall findet, wenn man sie nochmal mit einem kindlichen Blick betrachtet und wenn man nochmal die Chance gibt, dass einen die Sachen berühren. Die Chance sollte man sich immer geben oder die sollte man
ja auch zulassen.
Öfter greifen, ja.
Zulassen, also in seinem ganzen Alltagswust. Also ganz ehrlich, ich habe das letztens mal gehört, was ich ganz großartig fand. Mach das mal. Egal, wo man jetzt wohnt, ne, kennt man ja seine Umgebung. Mhm. Stell dich mal auf die Straße zum Beispiel oder an einen gewohnten Ort und mach mal die Augen zu und hör mal nur. Mhm. So, und auf einmal denkst du, hä, also du realisierst ganz andere Dinge. Oder auch ein Klassiker ist, lauf durch deine Heimatstadt, Dorf, was auch immer. In der Stadt ist ein bisschen einfacher, weil die Häuser da höher sind. Guck mal nach oben.
Das finde ich, habe ich auch schon öfter gemacht, finde ich ganz faszinierend.
Guck mal, was da oben eigentlich alles so, also was voll. Da los ist.
Voll.
Teilweise oben auf Häuserdächern, wo ich so, hä, krass. In der ersten Regel ist es ja immer so, oh, so eine Dachterrasse will ich auch. Aber es ist fantastisch. Es ist wirklich toll. Also seine eigene Comfortzone so ein bisschen als, in Anführungszeichen, Tourist nochmal zu erkennen und durchzuspielen, zu erleben, ist was ganz Außergewöhnliches. Es ist nicht einfach, gebe ich auch vollkommen zu. Aber wenn man es schafft, ist es schon ziemlich cool.
Also zwischendurch mal seinen Blick zu ändern und vielleicht das Kind nochmal aus einem rausblicken zu lassen, um nochmal was Neues zu erfahren, ist, glaube ich, was man jeden Tag erleben kann und auch wenn man schon ein, zwei Tage älter ist.
Ja.
Du und ich.
Bitte?
Und dann nur ich.
Ich frage mal Ubu.
Vincent, ich danke dir total.
Vielen Dank.
Sehr, sehr coole Geschichte und sehr, sehr coole Einblicke in dein Seelenleben, mein Seelenleben und das Seelenleben von uns allen. Ganz, ganz lieben Dank und ich bin schon neugierig auf deine nächste Geschichte.
Wir haben schon wieder coole Sachen, auf jeden Fall in Planung, die auch wieder mit Naturphänomenen zusammenhängen.
Ja.
Kann ich jetzt schon mal verraten. Seid gespannt. Wir werden berichten.
Ich bin's auf jeden Fall. Vincent, danke schön.
Ich danke.
Ciao.
Tschüss.